Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Wie gut, dass wir Gottesdienst feiern können. Jede Woche. Wie gut, dass Gott da ist unter uns und uns begegnen möchte. Passion. Heute bin ich reingekommen und dann habe ich wieder die schönen Bilder gesehen, wie jedes Jahr in unserer schönen Paul-Gerhardt-Kirche. Passion, Leiden. Und es sind jetzt 7 Freitage bis Karfreitag, bis Ostern. 7 Freitage, wo wir uns vor Augen stellen wollen, wie die letzte Zeit Jesu war auf dieser Welt, bevor er gestorben und auferstanden ist. Und wenn ihr den Trailer gehört habt, dann dachtet ihr vielleicht, ist das nicht irgendwie bedrückend? Ja, schon, was Jesus durchgemacht hat. Ja, schon, das ist schwer, bedrückend. Aber wenn wir darüber reden und wenn wir uns damit auch konfrontieren lassen, dann denken wir daran, es ist unser Heil, es ist unsere Rettung, es ist ewiges Leben, was dort erwirkt wurde, ewiges Leben für uns. Passion, der Gott, der alles gibt. Der Gott, für den die Menschen sein Ein und Alles sind. Der einzige Gott, der in leidenschaftlicher Liebe für uns Menschen leidet. Der Vater im Himmel, der seinen Sohn gibt, um dich und mich vom Tod ins Leben hineinzuretten. Jesus, das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt starb. Der Gott, der alles gibt, damit er dein Ein und Alles werden kann. Kennst du diesen Gott? An 7 Abenden wollen wir uns also Jesus vor Augen stellen. Stationen seines Weges. Und wir wollen dabei mehr verstehen, was Jesus getan hat, damit wir ihn mehr lieben lernen. Willst du Jesus kennenlernen? Willst du Jesus näher, mehr kennenlernen? Dann möge diese Predigtreihe bis Ostern dir persönlich dazu dienen. Liebe Freunde, es geht uns in dieser Predigtreihe, der viele Texte des Johannesevangeliums zugrunde liegen, auch um theologisches Wissen, um Verständnis. Klar, wenn du das Wort Gottes nicht kennst und nicht verstehst, dann kannst du nicht richtig glauben. Aber am Ende kommt es darauf an, dass der Gott, der für dich gestorben und auferstanden ist, dass dieser Gott in deinem Herzen und in deinem Leben Gestalt gewinnt. Das, was da oben drin ist, das ist wichtig, aber es nützt gar nichts, wenn es nicht in deinem Herzen ist. Als Predigerinnen und Prediger in dieser Passionsreihe beten wir, dass die leidenschaftliche Liebe Gottes zu dir auch deine Leidenschaft für Jesus stärkt. Magst du auch selber darum beten, wenn du in den Gottesdienst kommst, bevor du in die Predigten kommst, dein Herz öffnest, dass das geschieht in dir? Die erste Predigt heißt Verfolgt. Wer hat Jesus verfolgt und warum wurde er verfolgt? Und wir werden reden über die eigentliche Schuld der Pharisäer, die vorletzte Chance zur Umkehr. Und dann wird es auch darum gehen, dass der Knecht nicht größer ist als der Herr. Wer hat Jesus verfolgt? Die Geschehnisse in der Passionswoche und davor sind der Abschluss des öffentlichen Wirkens Jesu. War nur kurz, 2 bis 3 Jahre. Aber schon von Anfang an regte sich Widerstand. Schon als Jesus in Galiläa anfing zu predigen, schon da war er in Lebensgefahr. Und von den Evangelisten wissen wir, dass Jesus von den politischen und religiösen Führern Israels verfolgt wurde. Die politische Partei der Herodianer befürchtete, dass Jesus als König der Juden ausgerufen würde und eine Konkurrenz zu König Herodes sein würde. Unter den religiösen Führern waren Sadduzäer und Pharisäer. Die Sadduzäer, das war die Oberschicht Israels. Vermutlich stellten sie oft den hohen Priester stark im Hohen Rat vertreten. Das geistlich-politische Machtzentrum der Juden. Manche sagen die Tempelaristokratie Jerusalems. Und wenn Karin und Patrick über Verhör und Verurteilung von Jesus predigen, dann wird uns der Hohe Rat der Sanhedrin als oberster Gerichtshof der Juden wieder begegnen. Die Pharisäer waren dagegen eher so dem allgemeinen Volk verbunden. Sie legten großen Wert auf die genaue Einhaltung der Gesetze der Tora. Und für die hatten sie zahlreiche, peinlich genau beschriebene zusätzliche Verhaltensregeln abgeleitet. Es ging ihnen darum, wirklich ganz, ganz ernsthaft Gott zu gehorchen. Ganz ernsthaft. Vielleicht würde man sagen, es waren die Frommen im Land. Und dann ist auch noch von Schriftgelehrten die Rede, auch Toralehrer oder Gesetzeslehrer genannt. Sozusagen die intellektuelle Fraktion, die haben Theologie studiert, würde man heute sagen. Und auch Paulus war ein solcher, ich sag's mal so, intellektueller Pharisäer. Meistens gehörten sie zu den Pharisäern. Und nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch den späteren Kaiser Titus, da verschwanden die Sadduzäer, es gab keinen Opferkult mehr, und aus der Gruppe der Pharisäer entstand das Rabbinertum, das es bis heute gibt und bis heute das Judentum prägt. Und Jesus begegnete auf seinen Wanderungen durch die Dörfer im ländlich geprägten Galiläa und Judäa vor allem den Pharisäern. Und es spiegelt sich deutlich wider in den Berichten der Evangelien. Warum wurde Jesus verfolgt? Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Jesus von der religiösen Elite verfolgt wurde. Ich nenne euch ein paar wichtige. Erstens, Jesus kritisiert die religiöse Elite. Und beispielhaft, das passiert oft beispielhaft, lesen wir das im Lukas 11, 39, da war Jesus eingeladen von einem Pharisäer zum Essen und viele waren mit ihm eingeladen, vermutlich war es eine größere Gesellschaft. Und dann fragt sich der Pharisäer, warum reinigt sich Jesus nicht vor dem Essen, also eines der vielen Reinigungsgesetze. Und dann legt Jesus los. Aber wie? Dann spricht er die Weherufe über die Pharisäer und über die Schriftgelehrten. Und in diesen Weherufen, da nennt er sie Narren. Er nennt sie verdickte Gräber, voller Raub und Bosheit und vieles, vieles mehr. Und an anderer Stelle nennt er sie die Kinder des Teufels. Wow. Das musst du dir mal vorstellen. Du gibst ein großes Fest, Gäste essen, zig Leute hast du eingeladen. Und dann steht da einer auf und gerät mit dir in Streit und dann sagt er dir solche Sachen. Wow, Wie ist es eigentlich, sag mal, wie ist es eigentlich mit mir und mit dir, wenn wir richtig kritisiert werden? Und wenn wir vielleicht irgendwo in einem Winkel unseres Herzens merken, da ist was dran. Das sagt mir einer ins Gesicht hinein, wo ich ein Problem habe. Also ehrlich, ich gehe da nicht so einfach mit um. Mir fällt es nicht leicht. Gott sagt uns das manchmal und Geschwister sagen uns das manchmal. Und es ist gut, wenn wir angemessen drauf reagieren. Der Franz hat letztes Mal in seiner Predigt dazu was gesagt. Das ist ganz wichtig. Zweitens, die religiöse Elite hat gefürchtet, dass die Volksmassen Jesus zum König machen würden. Und dann lesen wir in der Bibel, dass sie Angst haben. Als Folge würde ihnen die Römer den Tempeldienst und den Hohen Rat und das Volk wegnehmen. Also, sie würden an Einfluss und Macht verlieren. Manchmal steht an diesen Stellen auch etwas von der Angst, dass das Volk leiden würde. Da gibt es auch eine Stelle dazu, wo ein hoher Priester prophetisch redet. Drittens, Jesus wird vorgeworfen, mehrfach vorgeworfen, das Schabbatgebot zu brechen. Und ich lese uns hier einen Text aus dem Markus-Evangelium. In der Synagoge war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauten Jesus auf, ob er ihn am Schabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf, tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Schabbat Gutes oder Böses tun, Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie ringsumher zornig an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Und dann spricht er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten mit den Herodianern Rat, wie sie ihn umbringen könnten. Was für eine Geschichte. Ein erstes, Jesus hat niemals ein Schabbatgebot gebrochen. Er hat niemals den Schabbat gebrochen. Er hat nur manche Regeln der Pharisäer, die sie zusätzlich aufgerichtet haben, nicht beachtet. Aber er hat nie das Gebot gebrochen. Im Gegenteil, an der Stelle, wenn jemand krank war, sogar wenn ein Esel in den Brunnen gefallen ist, dann durfte man ihn am Schabbat rausziehen. Und deshalb war Jesus so zornig, da ist kein Esel, da ist ein Mensch. Ein Mensch, dem es schlecht geht, der krank ist. Und dem soll Gutes getan werden. Darf man Gutes tun? Ja, natürlich. Ein zweites, Jesus folgt seinem Auftrag ohne die geringste Menschenfurcht. Sehen wir immer wieder. Wenn wir die Geschichte lesen, das ist doch die Provokation für die Pharisäer. Der wusste genau, was sie denken. Und dann sagt er hier zu dem Kranken, stell dich in die Mitte. Ohne Menschenfurcht tut er, was Gottes Wille ist. Und da habe ich auch wieder gedacht, immer wenn ich solche Texte lese, dann denke ich, wie geht mir das denn? Wie geht's mir denn mit Menschenfurcht? Wenn ich weiß, das ist das, was jetzt getan werden soll, mache ich das so einfach? Oder habe ich da so dann eine Hemmung und denke, naja, man muss vielleicht nicht so extrem übertreiben. Halt dich vielleicht besser ein bisschen zurück. Was werden die Leute von dir denken? Ich weiß nicht, kennt ihr solche Gedanken? Und Jesus hat keine Menschenfurcht, sondern tut, was Gott ihm sagt. Herr, hilf uns, dass wir tun können, was du von uns möchtest. Dass wir keine Furcht haben, Menschen können uns nichts tun. Heiliger Geist, hilf du uns. dass wir in jeder Situation handeln, wie dein Geist uns das sagt. Viertens, die Pharisäer werfen Jesus Gotteslästerung vor. Ich habe mal zusammengestellt, was Jesus alles gesagt hat von sich. Ich kommentiere nicht alles im Einzelnen, aber ich habe es einfach mal zusammengestellt. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Wahrheit. Ich bin ohne Sünde. Ich bin der Herr des Schabbats. Ich habe Macht, Sünden zu vergeben. Ich werde die Welt richten. Ich gebe ewiges Leben. Ich und der Vater sind eins. Ich bin der Sohn Gottes. Gott ist mein Vater. Das hat er alles direkt so gesagt. Und eine Geschichte, wo die Feindschaft dann der Pharisäer besonders deutlich wird, ist die Heilung eines Lahmen am Teich Bethesda. Da steht geschrieben, der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Schabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Schabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Gotteslästerung. Und wenn Karin und Patrick über das Verhör und die Verurteilung Jesu predigen, dann wird es auch um seine Gottessohnschaft gehen, zentral sogar. Und dann kommt noch eine Sache, die hat mich besonders immer wieder beeindruckt, mich die besonders, wenn Jesus sagt, ich habe schon vor Abraham gelebt. Und so ist uns das berichtet, Abraham, euer Vater, so sagt Jesus, Abraham, euer Vater wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Da steht auch noch dieses Wort, bin ich. Jesus benutzt es immer wieder. Das Ich Bin, das ist die Charakterisierung. Als Gott sich selber charakterisiert, sagt er, ich bin. Und Jesus benutzt genau diese Worte. Das haben die genau gehört. Die wussten genau, was das heißt. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Also solche Sachen hat Jesus von sich gesagt. Und heute glauben wir, die wir heute in diesem Raum sind, die meisten von uns, glauben, dass diese Aussagen Jesu über sich selbst wahr sind. Weil wir glauben, Jesus ist der Messias. Warum glauben wir heute, dass das wahr ist? Jesus war 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Sein Tod war zweifelsfrei nachgewiesen. Am 4. Tag war das Grab leer. Leiblich auferstanden. Das ist die Grundlage unseres Glaubens, Auferstehung. Und weil Jesus auferstanden ist und weil wir ihn erleben können, beides gehört zusammen. Deshalb glauben wir, dass das alles stimmt, was er von sich gesagt hat. Wenn ihr aber nun nicht, stellt euch mal vor, wenn ihr nun nicht durch die Zuverlässigkeit der Bibel und den Heiligen Geist wüsstet, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist und lebt, was würdet ihr zu solchen Aussagen sagen? Was würdet ihr sagen, wenn da einer auf dem Marienplatz steht und solche Sachen behauptet, was würdet ihr sagen? Ich sehe es euren Gesichtern an. Nee, der spinnt. Was meint ihr, kann man die Skepsis der religiösen Führer zu Jesu Zeit verstehen? Kann man das ein bisschen nachvollziehen, wie es denen gegangen ist? Hätten sie wissen können, dass Jesus die Wahrheit spricht? Hätten sie wissen können, dass Jesus der Messias ist? Und wenn ja, warum? Und es bringt mich zum dritten Punkt, die eigentliche Schuld der Führer Israels. Ja, sie hätten den Messias erkennen können. Und Jesus sagt ihnen, tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, auf dass ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Jesus weist sich durch seine Wunder aus, hat viele, viele Wunder getan, fantastische Dinge, aber ganz besondere Wunder sind darunter, die nennen wir die messianischen Wunder. Schon lange vor Jesus haben die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Zeichen und Wunder in zwei Kategorien eingeteilt. Da gab es einmal die Wunder, die kannte jeder tun, wenn er vom Geist Gottes erfüllt war. Und es gab ja im Alten Testament eine ganze Reihe an Wundern. Das ist die eine Kategorie. Und dann sagten die Pharisäer, es gibt eine zweite Kategorie von Wundern, die kann nur der Messias wirken, wenn er kommt. Und das sind die messianischen Wunder. Darunter ist die Heilung eines Blindgeborenen und die Austreibung eines stummen Dämonen. Ich habe jetzt keine Zeit, näher darauf einzugehen, wie die Pharisäer das begründet haben, aber das war die Lehre, das war die Theologie der Pharisäer. Und Jesus hat neben vielen, vielen Wundern genau diese beiden und noch andere messianische Wunder gewirkt. Und die Pharisäer haben das gesehen und sie haben das genau richtig verstanden. Nach ihrer eigenen Theologie hätten sie Jesus damit als Messias erkennen können. Aber das wollten sie nicht. Das wollten sie auf keinen Fall. Und jetzt geschehen messianische Wunder, die nie zuvor geschehen sind. Was machen die Pharisäer damit? Irgendwie müssen sie es dem Volk doch erklären, weil das Volk hat es auch verstanden. Wir könnten die Geschichten lesen, haben uns keine Zeit. Was machen sie dann, die Pharisäer? Am Beispiel der Austreibung eines stummen Dämonen sehen wir, wie sie das Problem gelöst haben. Sie sagten, dieser Jesus treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Satan, den Obersten der Dämonen. Wow. Die religiöse Elite Israels spricht sich selber das Urteil. Liebe Freunde, das ist so ein Elend. Das ist so schlimm. Jesus gibt ihnen eine vorletzte Chance zur Umkehr. In einem Streitgespräch mit Jesus, über das in Matthäus 16 berichtet wird, hatten die Pharisäer und Sadduzäer von Jesus weitere Zeichen gefordert, mehr als das, was er getan hatte. Und Jesus antwortet ihnen ziemlich schroff. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Und er ließ sie stehen und ging davon. Und Jesus spricht hier von seiner Auferstehung nach 3 Tagen und 3 Nächten im Grab. Tatsächlich war Jesus 3 volle Tage und 3 volle Nächte im Grab. Und trotzdem gibt Jesus den religiösen Führern Israel noch eine vorletzte Chance. Das ist die letzte. Er gibt ihnen eine vorletzte Chance, ihn als Messias zu erkennen. Nicht lange vor dem Verrat durch Judas, über den hören wir von Doris am nächsten Freitag. Und dann der Festnahme von Jesus in Gethsemane, über die Ruth predigen wird. In maximaler Öffentlichkeit wirkt Jesus das Wunder der Auferweckung des Lazarus. Jesus rief den Toten absichtlich erst aus dem Grab, nachdem 3 volle Tage und 3 volle Nächte vergangen waren. Vielleicht erinnert ihr euch, er ist extra noch weggeblieben, noch 2 Tage gewartet, extra. Warum? Eine als echt akzeptierte Totenauferweckung erforderte nach rabbinischer Lehre, dass zwischen Tod und Auferweckung 3 volle Tage und 3 volle Nächte liegen. Es gab auch im Ersten Testament schon Totenauferweckungen, aber sowas wie Lazarus, sowas gab es noch nie. Der Leichnam, der war schon in Zersetzung übergegangen und die Schwester Martha sagte zu Jesus: Herr, er stinkt schon. Und dann ruft Jesus diesen Mann aus dem Tod und zahlreiche Zeugen dieses außerordentlichen Wunders verbreiteten die Nachricht von der Auferweckung des Lazarus in Windeseile. Und es kam auch vor die Hohenpriester und Pharisäer. Da versammelten die Hohenpriester und Pharisäer einen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Da ruft Jesus einen schon verwesenden, stinkenden Leichnam durch ein Befehlswort aus dem Grab heraus. Eine göttliche Machttat, die ihresgleichen sucht. Kann's denn da noch irgendeinen Zweifel geben? Wer kann sowas tun, wenn nicht aus Gott? Und wir lesen die Reaktion der religiösen Elite Israels. Ist erschütternd. Sie haben die vorletzte Chance, Jesus willkommen zu heißen, die er ihnen mit diesem Wunder gab, nicht ergriffen. Stattdessen wollen sie ihn töten. Das wird ihnen auch gelingen. Aber mit ganz anderen Folgen, als sie dachten. Und darüber wird Lorenz König, unser Pfarrer aus der Gerhard-Gemeinde, am Karfreitag predigten, mit dem Titel Vollbracht. Zurück zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten und den Sadduzäern. Wie tief waren diese frommen Leute in ihrem dogmatischen Denksystem verwickelt, dass sie das Offensichtliche nicht mehr sehen konnten? Religiös verblendete Menschen, unfähig, die Wahrheit zu erkennen. Führer, die ihre Macht um jeden Preis, auch um den Preis der Ermordung eines Unschuldigen, erhalten wollten. Was glaubt ihr? Das ist 2000 Jahre her. Was glaubt ihr, was bedeutet das für heute? Was heißt das für heute? Gibt's heute sowas auch noch? Und jetzt könnten wir in die große Politik gehen und es könnten wir ganz viele Dinge hier, die wir in den Zeitungen lesen, über die können wir alle reden. Das mache ich alles nicht. Ich will konkreter fragen. Ich habe mich selber auch konkreter gefragt. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei mir und bei dir? Sind wir mit unseren festgefügten, auch theologischen Überzeugungen, sind wir noch offen für Korrektur? Sind wir noch offen dafür, dass uns Geschwister von einer anderen Position überzeugen? Wie festgefahren sind wir in unseren Meinungen? Freunde, das ist ganz konkret. Das betrifft uns in unseren Gemeinden ganz konkret. Wie ist es mit mir? Jetzt habe ich schon ein gewisses Alter erreicht. Jetzt habe ich ein Leben lang nachgedacht. Jetzt habe ich theologische Meinung, Überzeugung. Was richtig ist und so versteht man die Bibel. Und ich habe mich bei der Predigtvorbereitung gefragt, Kann ich eigentlich noch zurück? Kann man mich eigentlich noch korrigieren? Oder weiß ich's sowieso ganz genau? Bin ich festgefahren in meinem eigenen dogmatischen System? Und dann habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach, da rauszukommen. Und dann habe ich gebetet, als ich das vorbereitet habe, dann ist mir ein Gebet in den Sinn gekommen, dann habe ich gebetet, Heiliger Geist, rücke meine Lieblingsvorstellungen und meine Lieblingsauslegungen und meine Lieblingsüberzeugungen, rücke mir die zurecht, wenn ich falsch lieg. Ich will es loslassen, auch wenn ich es 30 Jahre geglaubt habe. Ich will es loslassen. Heiliger Geist, rück's zurecht, wo ich auf dem falschen Dampfer bin. Der Knecht ist nicht größer. Ihr wisst, ihr kennt die Stelle, der Knecht ist nicht größer als der Herr. 6 Tage vor dem Passafest war Jesus wieder in Bethanien, wo er Lazarus auferweckt hatte. Und Johannes berichtet, da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Aber die Hohepriester beschlossen, auch Lazarus zu töten. Denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Nicht erst damit, liebe Freunde, nicht erst damit wird deutlich, dass auch die Anhänger Jesu im Fadenkreuz der Verfolgung waren. Je länger, desto gefährlicher wird es für die Jünger, wenn wir das Evangelium lesen. Und dann haben sie Angst bekommen. Und Marie-Louise wird darüber predigen, wie Jesus deshalb aus Angst verlassen wurde. Jesus hat seine Jünger unmissverständlich darauf vorbereitet. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als der Herr. Haben sie mich verfolgt? So werden sie auch euch verfolgen. Und genau so ist es gekommen. Der erste Märtyrer, von dem uns berichtet wurde, es war Stephanus. Er wurde im Beisein von Paulus gesteinigt und Paulus hat's Spaß gemacht. Und danach geht's weiter. Danach musste die Gemeinde aus Jerusalem fliehen. Paulus, nachdem er sich bekehrt hatte oder bekehrt wurde, der wurde ständig verfolgt, geschlagen, gesteinigt. Die Christen wurden in Rom verfolgt und getötet. Und so geschah und geschieht es im Islam den Christen, die dort leben. Im Mittelalter wurden sie verfolgt und getötet durch eine gottlos gewordene Kirche. Und das ging weiter, das war es auch unter den Nazis und es geschah und geschieht heute in kommunistischen Systemen und anderswo. Jesus wird bis heute in Form seiner Gemeinde, sie sein Leib ist, verfolgt. Wenn Christen verfolgt werden, dann wird Jesus verfolgt. Und es war ganz Erstaunliches, was da passiert, was dann da passiert. Ich lese das immer wieder, dass die Gemeinde Jesu in der Verfolgung nicht selten wächst an geistlicher Tiefe. Und Reife gewinnt und wächst. Menschen kommen zum Glauben. Warum? Weil der, der selber verfolgt wurde, all denen nahe ist, die verfolgt werden. In Deutschland und überhaupt im Westen vom Christentum geprägt, ja, da sind wir in einer Ausnahmesituation. Klar, auch hier kann es was kosten, wenn man Jesus nachfolgt. Vielleicht hat es dich auch schon was gekostet, dass du Jesus nachgefolgt bist. Ja, das gibt es auch bei uns. Aber noch können wir unseren Glauben weitgehend frei leben. Und solange das möglich ist, bin ich der Überzeugung, da haben wir eine Verantwortung für unsere verfolgten Geschwister in der ganzen Welt. Und im Vorbereitungsteam zu dieser Predigtreihe haben wir uns vorgenommen, dass wir in den Gottesdiensten jetzt in dieser Passionszeit auch immer wieder daran erinnern wollen. Liebe Schwestern und Brüder, was auch immer kommen mag, was auch immer kommen mag, Jesus Christus, der den verwesenden Leichnam des Lazarus aus dem Grab rief, ist selber von den Toten auferstanden und er ist gegenwärtig. Er ist da. Er ist mitten unter uns. Ist der Grund der ganzen Wirklichkeit. Und er wird nie, nie weggehen. Und in allen uns auferlegten Prüfungen, Herausforderungen, Nöten, Verfolgungen und auch in unserem Scheitern, wenn wir Angst haben und feige sind, auch dann ist der Auferstandene bei uns. Der Christus, in dessen gekreuzigten, durchbohrten Händen alle Macht des Universums liegt. Das ist gewisslich wahr. Das ist die durchgehende Erfahrung von Christen zu allen Zeiten, in allen Situationen. Und es darf deine und meine Erfahrung sein, wenn es uns gut geht und wenn es auch mal schwierig wird. In welcher Lage du auch immer bist, heute Abend oder später, wenn du mal den Stream anschaust, welche Sorge und welche Not dich auch immer belasten mag, der Auferstandene Jesus ist gegenwärtig. Weißt du das? Ganz tief im Herzen, weißt du das tief im Herzen? Und wenn du Zweifel hast, dann darfst du beten, Gott, gib mir das ganz tief ins Herz, dass ich das glauben und erfahren kann. Der Auferstandene Jesus ist bei mir. Er hat Verfolgung und Angst und Tod besiegt. Sein Sieg will und kann auch in dir mächtig werden. Sein Sieg kann und will auch in dir mächtig werden. Das ist gewiss, so wahr der Herr lebt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Jesus, wir beten dich an als den Herrn aller Herren, als den Auferstandenen, der gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist. Wir beten dich an, der du der Sieger bist über den Tod und über den Teufel und über die Hölle. Gepriesen sei dein Name. Und wir bitten dich, Herr, dass du bei all denen bist, die leiden um deines Namens willen, die im Gefängnissen sitzen um deines Namens willen, die gefoltert werden um deines Namens willen. Wir bitten dich, dass dein Geist sie stärkt und trägt, dass sie zu Überwindern werden, so wie du überwunden hast. Das kann nur dein Geist und deine Kraft wirken. Wir bitten dich, Herr, wir bitten dich, Vater im Himmel, um Jesu Namen. Und wir bitten dich auch, Herr, für uns. Wir bitten dich für all die Situationen, wo wir angefochten sind, wo Not in unserem Leben ist, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir Angst haben und wo wir auch weglaufen, feige sind. Herr, wir bitten dich, stärke uns, behüte uns und bewahre uns in deiner starken Hand, dass wir hören, was dein Geist sagt, dass wir erfüllt werden von deiner Liebe und dass wir handeln und gehen können, wie du es für unser Leben willst. In Jesu Namen beten wir. Amen.